Ja, Tag auch. Mein Name ist Hobbs, dies ist der Nur der HSV-Podcast für die 26. Kalenderwoche 2017, aufgenommen am Samstagabend, den 1. Juli. Und auch diesmal blicke ich zurück auf die letzten 7 Tage unseres Hamburger Sportvereins, habe die für mich persönlich interessantesten Ereignisse und News rausgezogen und möchte jetzt versuchen, diese einmal einzuordnen und meine persönliche Einschätzung abzugeben. Die Hashtags für diese Folge lauten Kyriakos Papadopoulos, Bjarne Tölke, André Hahn, U21-Europameister, Heribert Bruchhagen, Spielplan 17-18 und der HSV-Talk. Also ihr seht, es ist viel auf dem Zettel. Lasst uns beginnen und lasst uns vielleicht gleich mit dem letzten Punkt beginnen, nämlich den HSV-Talk. Viele von euch kennen und schätzen den guten Sven Schulze und seinen Podcast der HSV-Talk exklusiv auf meinsportradio.de. Und der gute Sven hat sich jetzt eine Podcast-Pause verordnet, hat diese aber selber mal ein bisschen gebrochen vor 14 Tagen und hat jetzt doch nochmal eine Folge aufgenommen. Und zwar hatte er als Gast den Daniel Jovanov, euch sicher auch bekannt, ein Sportjournalist für Goal.com oder von Goal, nochmal, von Goal.com. Und Sven und Daniel haben über die letzte Saison noch einmal gesprochen und so ein bisschen die Situation im Sommer 2017 beim HSV sich angeschaut und ihre Meinung kundgetan. Gut, der Podcast, der ist jetzt schon seit 14 Tagen im Netz, also im Moment der Aufnahme hat der HSV da noch keinen Transfer getätigt. Das hat sich natürlich in der Zwischenzeit geändert. Da ist der Podcast jetzt ein bisschen von der Zeit überholt worden. Aber auch sonst lege ich euch diese Podcast-Folge sehr, sehr, sehr ans Herz. Ich habe sie nämlich auch erst heute Morgen gehört und fand sie wirklich großartig, das muss ich sagen. Und besonders Daniel Jovanov fand ich sehr hörenswert. Ich muss zugeben, dass ich viele seiner Meinungen auch teile, die er schreibt und die er veröffentlicht. Ich weiß aber natürlich auch, dass es doch etliche HSV-Fans gibt, die mit der Meinung von Daniel Jovanov nicht übereinstimmen und die ihm eher, ich sag jetzt mal, negative wie soll ich denn da ausdrücken, also die Daniel zu kritisch sehen und die meinen, er schreibt einfach zu negativ über den Hamburger Sportverein. Und gut, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil ich finde, er ist zwar kritisch, aber er erklärt das immer sehr gut. Und wenn der HSV was Gutes macht, dann erwähnt er das auch. Also ich finde das eigentlich, also ich kann diese Kritik sowieso nicht nachvollziehen. Aber anyway, aber ob man ihn mag oder ob man ihn nicht mag, diese Podcast-Folge sollte man sich dann wirklich anhören. Die letzte Folge vom HSV-Talk mit Gast Daniel Jovanov. Denn da hat Daniel auch mal Zeit, so ein bisschen etwas zu erklären, warum er wie denkt und was, sage ich mal, unter den Journalisten wirklich auch bekannt ist, welche Fakten existieren. Und ja, ich denke, das ist super hörenswert. Ich finde es eine ganz tolle Folge geworden und lege sie jedem HSVer ans Herz. So, aber nun wollen wir uns erstmal kümmern um die neuen Spieler, die in dieser Woche oder in den letzten 7 Tagen zum HSV gekommen sind. Abgänge haben wir ja in den letzten Tagen nicht zu verzeichnen. Das heißt, wir haben nur Zuwächse bekommen. Und ich habe es ja mit meinem ersten Hashtag schon erwähnt. Kyriakos Papadopoulos ist jetzt zum HSV gekommen, verpflichtet worden. Wie ich generell darüber denke, dass der HSV überhaupt aktiv wurde auf dem Transfermarkt, darüber habe ich in der letzten und in der vorletzten Woche sehr viel gesprochen. Hört euch das bitte an. Um es kurz zu fassen, ich finde es klar falsch. Ich würde es gut finden, wenn der HSV kein Geld ausgegeben hätte auf dem Transfermarkt, außer natürlich, man hätte jetzt noch mehr Spiele abgegeben und man hätte dann ein bisschen mehr Luft, weil der Etat dann deutlich reduziert worden wäre. Dann hätte man aktiv werden können. So finde ich es total Harakiri, aber das will ich jetzt nicht alle schon wiederholen. Ich versuche jetzt dennoch, alle Spieler, die zu uns kommen oder die uns verlassen, so ein bisschen als Fan natürlich sportlich mal zu betrachten. Und Kyriakos Papadopoulos, muss ich sagen, unterm Strich gefällt mir diese Verpflichtung nicht, was nicht heißt, dass ich diesen Typ nicht mag. Ich meine, wer Fußball mag, der mag auch irgendwie Kyriakos Papadopoulos. Der Typ, ja, seit 15 schon Profi und ist ein Mentalitätsmonster oder wie man es immer nennen mag. Aber der hat uns natürlich total gut getan. Seine Aura, seine Art, wie er die Mannschaft führt, wie er sie heiß macht und seine professionelle Einstellung zum Beruf, das ist alles vorbildlich, das ist toll und da kann er uns natürlich auch weiterhelfen, aber er ist unglaublich verletzungsanfällig und wir hatten das Ganze schon Ich habe das in der letzten Folge lang und breit erzählt mit Pierre-Michel Lasogga und jetzt sehen wir, was wir davon haben. Der Typ ist irgendwie nie richtig fit und kann nur wenig Spiele spielen. Und ich befürchte das Gleiche bei Papadopoulos auch und so. Und fußballerisch ist er natürlich auch etwas limitiert und ist eher so ein Brecher. Ja, manchmal brauchst du natürlich auch einen Brecher, besonders hinten, aber auch teilweise mal vorne, ne, für Kopfbälle und so. Also sicher ein guter Spieler, darum geht's gar nicht. Aber ich finde, man, der HSV hätte aus Fehlern lernen müssen. Und ich finde diese Verpflichtung sportlich gesehen nicht gut. Ja, also dann hätte ich auf einen anderen Verteidiger gesetzt. Vielleicht so ein Typ wie Bjarne Tölke, der ist ja auch vom HSV jetzt verpflichtet worden. Ein Abwehrspieler vom Karlsruher Sportclub, vom KSC, der jetzt zu uns gekommen ist. Ich gehe mal davon aus, dass Jens Todt ihn gut kennt, denn Jens Todt war ja Sportchef beim KSC. Das ist ein junger Mann, das ist für mich ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe den noch nie spielen sehen, mir sagte der Name auch nichts. Ich gehöre ja zu der Generation, die mit dem Namen Tölke schon etwas anfangen kann, aber dann nicht mit dem Vornamen Bjarne, sondern dann eher mit Wim. Aber gut, anyway, ich finde aber so eine Verpflichtung generell ganz gut, ja, und sie ist auch relativ risikofrei. Der Spieler hat nur ein Jahr einen Vertrag bekommen, das hört man irgendwie in der heutigen Zeit auch nicht sehr oft, mit Optionen für zwei weitere Jahre. Also ich bin da echt mal gespannt. Er soll ja Verteidiger Nummer 4 werden, hat man dann so, ja, oder hört man so von der Buschtrommel des Hamburger Sportvereins. Also die ersten beiden sind dann Papadopoulos und Mavrai. Dann soll noch ein Dritter verpflichtet werden und dann wäre der Vierte halt Bjarne Tölke. Also schauen wir einfach mal. Spannender Name, da Jens Todt ihn sicherlich gut kennt vom KSC, wird er wissen, was er da tut. Und ja, finanziell ist es jetzt auch keine große Bewegung. Und ja, schauen wir jetzt einfach mal, was da passiert. Dazu kann man irgendwie wenig sagen. Viel mehr kann man natürlich sagen zum nächsten Neuzugang, den der HSV verpflichtet hat. André Hahn, das ist natürlich echt ein Name in der Bundesliga, kommt auch für 6 Millionen von Borussia Mönchengladbach, spielt im Sturm. Ein, zwei Freunde von mir sind echte Gladbach-Fans und die weinen dem jetzt nicht so eine Träne nach. Sympathischer Typ, haut sich auch rein, hat auch die richtige Einstellung zum Beruf. Also da ähnelt es natürlich Papadopoulos, aber soll angeblich spielerisch auch so ein bisschen limitiert sein. Und es gab wohl auch einen Grund, warum er in der letzten Saison sportlich gesehen halt nur selten in der Startelf stand bei Borussia Mönchengladbach. Ist ein norddeutscher Jung, man hat auch beim HSV in der Jugend gespielt, kommt jetzt also zurück, ist ein gestandener Fußballspieler, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, ich glaube 26, ne? Plus minus ein, zwei Jahre, na, also ich glaube, er ist 26, aber anyway, André Hahn also jetzt hier beim HSV, ich muss sagen, ich kann auch diesen Deal aus sportlicher Sicht leider nicht verstehen. Wozu brauchen wir einen gestandenen Stürmer beim Hamburger Sportverein? Wir haben mit Bobby Wood verlängert, das ist teuer genug, aber sicher auch die richtige Entscheidung gewesen. Dann haben wir Pierre-Michel Lasogga, also wenn der mal richtig fit wäre, und da steht ja nichts irgendwie, keine Ahnung, da steht ja nicht irgendwie im deutschen Gesetzbuch, dass der immer krank sein muss oder immer verletzt sein muss. Also wenn der da ist, dann hätten wir da auch einen guten Stürmer. Dann ist Sven Schiplock zurückgekommen, okay, zugegeben, ja, da, dem traue ich jetzt auch nicht so über den Weg, aber, und dann ist da dieser große Name, für mich jetzt mal großer Name, für dieses Zukunftsprojekt Hamburger Sportverein mit Gianluca Waldschmidt. Ja, und ich denke, die Waldschmidts dieses Vereins, auf die sollte doch der HSV setzen in der nächsten Saison. Ich denke, das ist wirklich eine Chance. Und wenn wir weiter nur mit einem Stürmer spielen und unser Stürmer Nummer 1 heißt Bobby Wood, ja, wozu brauchst du dann André Hahn? Außer natürlich, er wird dann als nächstes eingesetzt. Aber das bedeutet natürlich, wie Spieler wie Waldschmidt, dass du beim HSV wieder kaum Einsatzzeiten bekommst. Also wenn ich jetzt der Spielerberater wäre von Waldschmidt, und ich glaube, das ist ja der Volker Struth, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt raten würde, noch weiter beim HSV zu bleiben oder ob ich dann woanders hingehe. Und ich finde das schade. Also ich muss sagen, das hat jetzt nichts mit André Hahn zu tun, sondern generell, ich verstehe nicht, dass wir auf dieser Position jetzt noch einen gestandenen Bundesligaspieler für viele Millionen verpflichtet haben. Also für mich macht das wenig Sinn. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass André Hahn einschlägt wie eine Bombe beim Hamburger Sportverein, 20 Tore schießt und man nachher sagt, Mensch, Hobst, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Hör dir mal diese Folge da an vom Sommer 2017. Wäre ja schön, ich glaube es aber nicht. Und ich finde, es ist auch kein gutes Zeichen an die jungen Spieler des Hamburger Sportvereins. Diese Fehler haben wir die letzten Jahre gemacht, ne? gestandene Spieler geholt und ja, von den Holtbys und Hans und Kostic und wie sie alle heißen, ja. Und was haben wir gemacht? Wir haben keinen schönen Fußball gespielt und meistens ging es immer nur gegen den Abstieg. Also ich verstehe das nicht, ja. Was soll denn noch passieren, dass der HSV endlich mal auf junge Spieler setzt? Und der Waldschmidt hat es ja bewiesen, wenn er eingesetzt worden ist und nicht nur, weil er jetzt im letzten Spieltag das letzte Tor gemacht hat, aber wenn er eingesetzt worden ist, dann war der immer super engagiert und war auch torgefährlich. Und ich verstehe das nicht. Also der muss jetzt den nächsten Schritt in der Karriere machen und dazu braucht er Spielzeiten. Dazu muss er gefördert werden, dazu muss er spielen. Und jetzt setzt du da einen Mann vor die Nase, der 6 Millionen gekostet hat. Ist ja klar, dass der dann da vorgezogen wird. Ich finde es einfach unglücklich. Heribert Bruchhagen hat in dieser Woche ein Interview gegeben oder mehrere Interviews gegeben. Er hat zu einer kleinen Pressekonferenz eingeladen und hat gesagt, ja, also sie war nie so wirklich, es gab nie so einen richtigen Transferstau. Ne? Er hat das so ein bisschen versucht zu relativieren. Und er hat natürlich auch schon durch die Blume oder ja mehr oder weniger sogar direkt gesagt, dass natürlich weiterhin der Wunsch besteht, noch Spiele abzugeben und dass man weiterhin versucht, den Etat, also den Gehaltsetat der Spieler auf 48 Millionen zu drücken. Aber er hat auch gesagt, dass da jetzt ein bisschen Luft ist. Und auf Nachfrage wurde dann natürlich gesagt, also Luft nach oben, nicht? Und nicht Luft nach unten. Also die 48 wird man dann höchstwahrscheinlich nicht einhalten können. Und ja, damit ist genau das, was, ich will das gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber genau das, was Sven Schulze und Daniel Jovanov in dieser Podcast-Folge, die ich euch ans Herz gelegt habe, genau das, was die gesagt haben, trifft jetzt hier auch zu. Ja, Klaus-Michael Kühne ist der Retter und das Problem in einer Person. Ja, natürlich, ohne Klaus-Michael Kühnes Millionen wäre der HSV eventuell schon lange insolvent. Aber der HSV kommt auch Jahr für Jahr immer in größere Schwierigkeiten, weil wir halt das Geld von Klaus-Michael Kühne ausgeben, was dann auch bedeutet, ne, dass ja noch Gelder gezahlt werden an Spieleberater, dann Millionen Jahresgehälter und der HSV holt diese, ich sag jetzt mal, laufenden Kosten dann gar nicht mehr ein und verschuldet sich dadurch noch immer noch mehr. Ne? Und wenn er diese teuren Spieler erst gar nicht gekauft hätte, hätte er dann auch diese Folgekosten nicht gehabt. Also ne, Freund und Feind liegt halt ganz dicht beieinander. Ne? Und ja, jetzt selbst so ein, glaube ich, doch eher seriöser und bürokratischer und eher, ich sag jetzt mal, sicherheitsorientierter Mensch wie Herbert Bruchhagen, ja, bröselt dann schon das ein bisschen auf in diesem Interview und sagt, naja, ne, also die 48, na, ist dann nicht so schlimm, wenn wir sie doch nicht so ganz einhalten. Das ist auch wiederum leider kein gutes Zeichen, wie ich finde. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so klug war von Herbert Bruchhagen, da jetzt ein paar Interviews zu geben. Vielleicht musste er sich mal melden, aber das Interview war dann, oder die Aussagen waren dann, naja, ich habe sie nicht so wirklich gern gelesen. Was natürlich interessant ist und was schön ist, wenn Herbert Bruchhagen auch in dem Interview gesagt hat, dass natürlich sehr viele Spieler auch natürlich zum Verkauf stehen. Ne? Also klar, man will ja auch Spieler abgeben, aber nicht Nikolai Müller. Ne? Weil Nikolai Müller in den letzten beiden Saisons, da war er auch zweimal mal wieder verletzt, aber eigentlich war er so mit der beste Spieler, den wir hatten. Und er ist wahnsinnig schnell auf der Außenbahn. Ne? Da haben wir eigentlich keine richtige Alternative. Und Michael Müller, habe ich die ganze Zeit Michael Müller gesagt? Der heißt doch nicht Michael Müller. Nikolai Müller. Mensch, so selten hat er jetzt auch nicht gespielt, dass man den Namen dann nicht mehr drauf hat. Oh Mann, ne? Podcast-Moderator. Aber gut, es ist hier fast live. Ne? Und so ist es. Also Nikolai Müller. Ne? Nikolai Müller steht nicht zum Verkauf. Das finde ich persönlich ganz gut, weil ich glaube auch, dass der Mann uns noch gut weiterhelfen kann. Aber man fragt sich natürlich, warum hat Herbert Bruchhagen das jetzt so explizit gesagt? Vielleicht auch deswegen, weil der VfL Wolfsburg wohl ein großes Interesse hat an Nikolai Müller. Und es wäre ja mal schlau, wenn man durch solche Aussagen den Preis so ein bisschen erhöht für den Spieler. Denn Geld braucht ja der Hamburger Sportverein. Also ich würde jetzt mal so interpretieren, dass Herbert Bruchhagen das zwar gesagt hat, aber es eigentlich nicht so gemeint hat, sondern in der Hoffnung ist, dass Wolfsburg bereit ist, jetzt noch mehr Geld auf den Tisch zu legen, um Nikolai Müller zu bekommen. Und ja, dann wäre er dann natürlich weg. Ich meine, der HSV ist in dieser Zwangslage. Genau wie Gregoritsch. Ja, der steht ja auch so ein bisschen im Schaufenster zurzeit und ob Köln dran ist oder Mainz oder wer auch immer. Ich würde schade finden, wenn Gregoritsch geht. Also das ist so ein Spieler, dem siehst du auch diese Spielfreude an und der ist auch noch nicht, der ist noch lange nicht auf seinem Leistungs Niveau angekommen. Also der ist doch total entwicklungsfähig. Aber ich glaube, der hat auch richtig Bock, sich weiterzuentwickeln. Also so ein Spieler wie Gregoritsch würde ich total gerne beim HSV sehen. Aber auf der anderen Seite, das sind natürlich auch Spieler, die dann bei anderen Vereinen, wenn wir überhaupt Spiele abgeben, um so ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen und Löhne zu reduzieren und damit den Etat ein wenig zu entlasten, genau das sind natürlich die Spieler, auf die andere Vereine natürlich ein Auge geworfen haben. Ja, auf den Aaron Hunt wirft kein Mensch ein Auge, ja, aber nicht, weil er unsympathisch ist oder kein guter Kicker ist, sondern weil der einfach im Herbst seiner Karriere steht und der jetzt nicht für eine Weiterentwicklung steht. Ne? Aber so ein Gregoritsch, ne, das wäre natürlich, ja, der hilft sich ja einigen Mannschaften. Und ja, das wäre schade. Also es wäre schade, wenn wir Müller verlieren oder Gregoritsch, aber ich gebe auch zu, in der Situation, in der wir sind, müssen wir das vielleicht machen und dann komme ich wieder mit meinen jungen Kern. Ob das Janjic heißt er, glaube ich, ne? Ob das Janjic ist oder andere Spieler, die müssen dann halt ins Wasser geworfen werden und die müssen dann schwimmen lernen und die müssen dann Bundesliga lernen. Ich habe es immer gesagt, ja, wenn es um diese beschissene Situation beim HSV geht finanziell, das ist unangenehm und es ist auch mit einem großen Risiko behaftet natürlich, aber ich würde es dennoch tun. Ich würde dennoch viel mehr noch auf die jungen Spieler setzen und auf die Talente und ja, ich glaube, wir haben einen guten Trainer, wir haben ein gutes Trainerteam, also die müssen jetzt diese Spieler einfach im Laufe der Saison besser machen. Ne? Gut, zwei Spieler wurden ja besser, ne, in den letzten Wochen, nämlich unsere beiden Spieler, die in Polen gespielt haben bei der U21-Europameisterschaft und jetzt nach Hamburg kommen als frisch gebackene Europameister. Gideon Jung und unsere Neuverpflichtung Julian Pollersbeck sind nämlich Europameister geworden. Jetzt überlege ich gerade, habe ich überhaupt schon über Julian Pollersbeck gesprochen, dass der bei uns unterschrieben hat? Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge gesagt, ne? Junger Torwart, ja, ich glaube, das habe ich alles schon gesagt, ne? Dass ich das insgesamt ganz gut finde, ja, Punkt. Okay, also will ich mich nicht ständig wiederholen. Also, die beiden, Julian Pollersbeck und Gideon Jung sind also Europameister geworden. Gideon Jung hat jetzt nicht immer gespielt und auch nicht so oft. Julian Pollersbeck hat die ganze Zeit zwischen den Pfosten gestanden, hat beim Elfmeterschießen zweimal super gehalten und ist sicher einer der Spieler gewesen in dieser Mannschaft, die einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht haben. Und ja, der kommt natürlich mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein, der kommt auch mit einer echten Frische und engagiert. Es tut mir jetzt leid für Christian Matenia, aber das wäre jetzt so ein Torwart oder so ein Spieler, der noch so jung ist, aber so hoch motiviert. Ich glaube sogar, ich würde es mir echt nochmal überlegen, ob das nicht sogar meine Nummer 1 wäre. Das wäre, wie gesagt, moralisch gesehen, menschlich gesehen, für den Christian Matenia sicher nicht gut und sicher demotivierend. Der hat seine Sache ja auch wirklich gut gemacht, aber ich habe euch ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ich kann das gar nicht so richtig begründen, aber ich habe jetzt bei Matenia nicht unbedingt den allerbesten, nicht das allerbeste Gefühl irgendwie. Und bei dem Julian Pollersbeck, glaube ich, würden wir so einige Eier uns noch ins Nest legen. Ich glaube, der ist halt noch so jung und der ist so hitzköpfig und so. Ich glaube, ja, der würde uns auch ein paar Punkte kosten, aber der hat, glaube ich, ein so großes Potenzial, das wird ihm ja auch nachgesagt. Er hat es ja auch hier echt bewiesen, so, ne? Nervenstark und so im Finale, dass man sagt, ich glaube aber auch, dass der einen unglaublichen Schritt nach vorne machen würde und dass der dem HSV in den nächsten Jahren echt super zu Gesicht steht und ein richtig, richtig sehr guter Erst-Bundesliga-Torwart werden kann, der uns dann vielleicht 2-3 Jahre ganz viel Freude macht und der dann eventuell dann zu einer Mannschaft geht, die in der Nahrungskette über uns steht, ja, und vielleicht zu einem der absoluten Top-Clubs der Bundesliga dann wechselt. Das könnte sein, aber auch hier müssen wir wieder gucken, ne? Wertesteigerung des Vereins und des Teams. Und da ist Pollersbeck sicher, wenn er jetzt auf der Bank sitzt und Martinha sich nicht verletzt, ja, dann schwierig. Ne? Also in der Haut von Markus Gisdol möchte ich nicht stecken, weil eigentlich hat es der Martinha auch verdient und der wird sicher auch mit uns eine gute Saison spielen. Aber dann hättest du so einen Rohdiamanten, der gerade mega motiviert ist, hättest du ihn schon gleich wieder so ein bisschen verbraucht. Auf der anderen Seite, ne, ein Pollersbeck und dann den Martinha demotiviert, ist es schwierig. Für mich als Fan, muss ich sagen, habe ich wieder ein gutes Gefühl, dass wir wirklich Minimum 2 gute Torhüter haben, denn wir haben ja auch noch Mickel zum Beispiel, der ja auch ein guter Torwart ist. Also ich glaube, auf der Torwartposition hat der HSV jetzt etwas weniger ein Problem. Last but not least kommen wir zu dem Thema, was natürlich auch uns alle so ein bisschen elektrisiert hat, denn der Spielplan für die Saison 17-18 wurde jetzt veröffentlicht und der Hamburger Sportverein, ich finde, insgesamt hat einen ganz guten Auftakt bekommen. Als allererstes muss ich natürlich sagen, was mich wirklich begeistert am neuen Spielplan ist, der HSV spielt am ersten und auch am letzten Spieltag zu Hause. Ich finde, das ist super. Ja, Saisonauftakt gegen Augsburg, Wunschgegner würde ich fast sagen. Und letzter Spieltag dann zu Hause gegen Gladbach. Da weiß man natürlich jetzt nicht, ne, wie spielen auch die eine Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch um europäische Plätze spielen. Ist mit Sicherheit nicht die einfachste Mannschaft. Aber der HSV kann mit seinen Fans zu Hause echt eine Macht sein, das wissen wir. Und sollten uns nachher am letzten Spieltag noch ein oder drei Punkte fehlen, dann ja, geht da vielleicht auch was, ja. Gut, aber gucken wir nicht auf den letzten Spieltag, gucken wir jetzt erstmal auf den ersten Spieltag oder auf die ersten vier Spieltage. Also wir starten zu Hause gegen Augsburg. Ich muss vielleicht vorweg sagen, dass ich nicht zu diesen HSV-Fans gehöre, die immer von der Saison schon denken, ja hier, ne, also das wird jetzt hier unsere Saison und würdet mal sehen und hier Wundertüte. Nein, ich gehe erneut, wie in den letzten Jahren auch, mit relativ viel Demut in diese Saison und mit Angst nicht, aber mit Respekt und es gibt nicht eine einzige Mannschaft in der ersten Fußball-Bundesliga, wo ich so denke, naja gut, das ist jetzt ein leichter Gegner. Ne? Auch die beiden Aufsteiger Hannover und Stuttgart, boah, richtig starke Brocken. Und Heribert Bruchhaken hat in seinem Interview meiner Meinung nach ganz richtig gesagt, dass es ungefähr 10 Mannschaften gibt in der Bundesliga, die nur nach unten gucken werden und nur aufpassen wollen, dass sie nicht 18., 17. oder 16. werden. Da hat er völlig recht. Und einer dieser 10 Mannschaften sagt, der sind wir, und das glaube ich, befürchte ich leider auch, ja, ist so, aber ich glaube, Augsburg geht genauso dazu, und deswegen, wenn ich sage jetzt Augsburg, da habe ich mich total gefreut, war so mein Wunschgegner für das erste Spiel, dann nicht, weil ich die, weil ich glaube, die müssen wir ja schlagen, aber du hättest auch, wir haben auch schon mal gegen Bayern München angefangen, ne, oder gegen, keine Ahnung, Gladbach oder was auch immer, ne, also richtig schwere Brocken, und Augsburg ist ein Gegner auf Augenhöhe, ne, da entscheidet so auch vielleicht ein bisschen die Tagesform und wie nachher die Verletztenliste aussieht. Aber es ist zumindest ein Spiel, wo man, also das man nicht abschenken muss, ja, und braucht, sondern das ist ein Spiel, ja, da könnte was gehen. Also ich finde, Augsburg zu Hause, das ist jetzt mal ein richtig gutes Los gewesen für den Hamburger Sportverein. Ne? Dann am zweiten Spieltag reisen wir dann zum ersten FC Köln. Mir vielleicht ein, zwei Wochen zu früh, denn ich weiß jetzt gar nicht, ob Köln dann schon auch einsteigt in den Europapokal. Aber das ist zumindest eine Mannschaft, die einen anderen Fokus setzt, nämlich die müssen jetzt irgendwie eine Doppelbelastung aushalten. Und also Köln, das ist auch ein Gegner, wo, um Gottes Willen, da gehe ich jetzt nicht und sage, den müssen wir schlagen oder da ist ein Punkt drin. Köln ist natürlich Stand jetzt deutlich besser als der HSV und sollte Modest jetzt wieder warten, doch beim 1. FC Köln bleiben, boah, dann ist das eh super schwer dort zu bestehen, aber es ist halt nicht unmöglich und deswegen ist Köln natürlich ein schwerer Gegner, aber okay, ich meine, wir müssen eh gegen alle 17 Mannschaften ran und da denke ich, zu Hause Augsburg, dann Köln, das ist okay. So, dann fahren wir wieder nach Hause und spielen gegen Leipzig, sehr schwerer Gegner, die aber auch Champions League spielen und ich könnte mir gut vorstellen, so am dritten Spieltag, ich weiß es jetzt zugegeben nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, am dritten Spieltag, dass dann schon irgendwie die Champions League gestartet ist oder ganz kurz vor dem Start steht und ich denke, dass da der Fokus auch ein bisschen anders ist und ob Leipzig genauso eine geile Saison spielt wie in der letzten Saison, das muss man eh nochmal sehen. So eine zweite Saison ist ja bekanntlich immer mit so ein bisschen die schwerere und schauen wir jetzt einfach mal. Also Leipzig ist natürlich ein harter Brocken, aber den habe ich lieber jetzt als Bayern München oder Dortmund oder so, wo ich so denke, okay, Leipzig, schwer, aber vielleicht auch am Anfang der Saison noch nicht so wirklich im Saft und dann, wie gesagt, Fokus Champions League, also ja, schwer, aber okay. Und dann geht es dann am vierten Spieltag zu Hannover 96, also das andere Nordderby, sage ich mal, in Hannover. Ist sicher eine gute Mannschaft. Ich finde, die haben sich jetzt gut verstärkt. Es ist aber trotzdem ein Aufsteiger. Und wo man auch sagt, da sollten wir uns eigentlich auch auf Augenhöhe begegnen. Und wenn wir uns jetzt die ersten vier Spiele angucken und wir sehen dann also Augsburg, Köln, Leipzig, Hannover, dann denke ich, dann ist da bestimmt ein Sieg und ein Unentschieden drin, also 4 Punkte, vielleicht ja auch 2 Siege, das wären dann so 6 Punkte. Also ich sag mal, zwischen 4 und 6 Punkten könnte ich mir vorstellen, würden wir in den ersten 4 Spielen erreichen. Denkt daran, in der letzten Saison haben wir in den ersten 10 Spielen nur 2 Punkte gemacht. Also das wäre ja schon in den ersten 4 Spielen schon eine Verdoppelung, wenn wir nur ein Sieg und ein Unentschieden erreichen. Also ich denke mal, davon abgesehen, dass jedes Spiel für den HSV verdammt schwer ist, ist das ein Auftaktprogramm, was okay ist. Also mit dem kann ich ganz gut leben und denke, dass das Losglück oder die Losfee oder wie auch immer jetzt nicht unbedingt schwarz-weiß-blau war, aber wir haben schon mal deutlich schwerere Brocken am Anfang der Saison gehabt. Und das, was Fußballexperte Broxi in der letzten Reingemacht-Folge gesagt hat, das stimmt ja auch. Wenn du halt am Anfang, in den ersten 4 Spielen halt kein Dreier landest und du hast dann irgendwie 0, 1 oder 2 Punkte oder so, ja, dann hast du gleich wieder Druck auf den Kessel. Dann wird gleich wieder der Trainer in Frage gestellt und das ganze Konzept und die Stimmung ist wieder mies und die Fans wissen schon dann, ich sag jetzt mal Ende August bis Anfang Mitte September, oh Gott, ja, bis Mai nächsten Jahres geht es ja nur um Abstieg und die Stimmung ist dann gleich schlecht. Und sollte aber in den ersten 3, 4 Spielen auch mal ein Sieg da drin sein oder vielleicht sogar 2 Siege oder nochmal ein Unentschieden, ne, und du hast so 4, 6, 7 Punkte, dann bist du in der Tabelle natürlich, sag ich mal, eher im Mittelfeld oder sogar in etwas höherem Mittelfeld. Und dann sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Und die Fußballspieler, weil ich das glaube ich wirklich, jeder Sportler ist natürlich auch sehr kopfgesteuert und du hättest einen ganz anderen Spirit in der Mannschaft und die Jungs wären selbstbewusster, würden ein bisschen freier aufspielen und ich glaube, dann sieht man automatisch auch einen etwas besseren Fußball. Also ich denke, es ist immer gut, wenn das Auftaktprogramm, sage ich mal, jetzt nicht gleich, weißt du, Bayern, Dortmund, Leipzig kannst du jetzt auch noch nennen, ne? Leverkusen vielleicht, wenn sie wieder erstarkt sind oder so, und dann hängst du gleich hinterher. Also ich finde, das ist so okay. So, und ich hoffe, es ist auch für euch okay, wenn ich jetzt Schluss mache. Also, das waren meine Gedanken zum Ende dieser Woche. Da ging ja einiges, passierte ja so einiges. Und beim nächsten Mal, wenn ich mich melde, dann hier aus Hamburg, dann wird hoffentlich auch der G20-Gipfel vorbei sein und Hamburg wird noch stehen. Und ich hoffe, ja, die Stadt ist nicht im Chaos versunken und wir müssen noch keine Anschläge beklagen. Und hoffen wir mal, dass das Ganze so friedlich wie irgend möglich vonstatten geht. Und dann werde ich berichten und bin gespannt, was beim HSV dann passiert. Denn dann ist ja auch Trainingsauftakt beim Hamburger Sportverein. Offiziell am 6. Juli soll die Mannschaft kommen, zumindest dann ins Volksparkstadion, wo dann die ersten Tests durchgeführt werden. Also richtig viel passiert ja noch nicht. Und dann am 9. Juli fährt dann die Mannschaft dann ja in ihr erstes Trainingslager. Davor werde ich mich aber sicher gemeldet haben. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie viele Fußballspieler gar nicht am 6. überhaupt in das Stadion kommen, weil für Donnerstag, den 6. Juli, sind knapp 120.000 Menschen für Demonstrationen in Hamburg angemeldet. Also das wird vielleicht der heißeste Tag, noch heißer als Freitag, Samstag, wo der G20-Gipfel stattfindet. Und ich befürchte, Hamburg versinkt da völlig im Stau und im Chaos. Da geht gar nichts mehr. Und deswegen, ob dann die Spieler, wenn sie aus Eppendorf oder wo auch immer sie wohnen, wo sie herkommen, wie die überhaupt zum Stadion kommen sollen, keine Ahnung. Mit U- und S-Bahn wird höchstwahrscheinlich von denen kaum jemand fahren. Gehe ich von aus. Es wird spannend. Das wird sicher ein Thema in der nächsten Folge. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, guten Start in die neue Woche und tschüss aus Hamburg.